Wir befinden uns hier in Elmshaven, wo Ellen White die letzten paar Jahre ihres Lebens verbrachte. Auf diesem Grundstück, in diesem Haus, in dem wir gerade sitzen. Wir haben heute das Vergnügen, hier mit drei leiblichen Nachfahren von Ellen White zu sitzen. Es ist uns ein großes Vergnügen, euch drei heute kennenzulernen und eure Geschichte und euer Zeugnis zu besprechen und auch ein bisschen mehr über Ellen White zu plaudern. Also vielen Dank für eure Zeit.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, es ist echt toll von euch.
Bevor wir anfangen, wollen wir noch ein kurzes Gebet sprechen.
Ja, machen wir.
Unser himmlischer Vater, vielen Dank für diese wunderbare Gelegenheit, hier sitzen und plaudern zu können. Wir werden demütig, wenn wir in die Vergangenheit blicken und deine Führung sehen. Ich bete, dass du hier bist und uns leitest, dass was immer wir hier besprechen, genau das ist, von dem du möchtest, dass die Welt es sehen und hören soll. Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Ich würde gerne mit der Frage anfangen, wie ihr mit Ellen White verwandt seid. Ich weiß, dass ihr drei alle Blutsverwandte seid. Ich weiß, dass der Familienstammbaum ziemlich groß ist, was für manche etwas verwirrend ist. Aber ich würde gern etwas mehr über euch wissen.
Nun, sie hatte vier Söhne, aber nur Willi hatte als einziger Nachkommen. Also sind wir alle Nachfahren von Willi. Meine Großmutter, also Esther, und meine Großmutter war Ella, die älteste Tochter von Willi. Ella Robinson.
Ella.
Ella White Robinson. Und sie hatte noch eine Schwester namens Mabel. So sind wir verwandt.
Okay, toll.
Das wäre Ellen. Dann ihr dritter Sohn Willi. Dann unsere Oma Ella. Diese hatte drei Kinder. Unsere Mutter war Gladys. Dann Edie und ich sind Nummer 3 und 5 von Gladys 6 Kindern. Also sie ist unsere Urgroßmutter. Und Marilyn ist unsere Cousine zweiten Grades. Willi ist unser gemeinsamer Urgroßvater.
Okay, also schön euch kennenzulernen. Also ihr seid Esther und...
Marilyn,
richtig.
Ja.
Wunderbar.
Nun, nachdem ihre Urgroßmutter Mary, die erste Frau von Willi, gestorben war, war er mit Ellen White in Australien und traf dort May Lacey. Das ist auch so eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ihr sie hören wollt.
Du solltest sie erzählen.
Die ersten ihrer Kinder waren Zwillinge, nachdem sie geheiratet hatten. Henry war der älteste von May und Willis Kindern. Sie hatten 5 Kinder. Also May Lacey und Willie, hatten insgesamt 5 Kinder. Einmal Henry und Herbert, aber Henry war der Älteste. Er war mein Großvater, der Vater meiner Mutter.
Okay.
Unsere Mütter waren Cousinen. Wir sind Großcousinen, Cousinen zweiten Grades. Ich las erst kürzlich etwas über May Lacey. Sie hatte 5 Initialen. Und nachdem Willi gestorben war, sie war 20 Jahre jünger als er.
Fast, ja. Sie heiratete den Mann, den ich dort dargestellt habe. Ich hatte euch ein wenig von ihm erzählt.
Und sie heiratete dann ihre erste Liebe, Otto Coror, und hatte dann insgesamt 5 Initialen, Ethel, May, Lacey, dann White und später Coror. Ich traf sie in den 60ern in Pennsylvania. Ich lernte sie dort kennen. Sie war nur 9 Jahre älter als unsere Großmutter.
Niemand von uns lernte jemals Willy kennen. Aber ich denke, wir alle trafen irgendwann May. Oder hast du May kennengelernt?
Ich erinnere mich nicht.
Aber ich war auf ihrer Hochzeit mit Mr. Kurov. Er kam, um sie zu suchen.
Das sind eine Menge Informationen für Leute, denen das neu ist. Aber wir wissen das seit Jahren und wir lernen jedes Mal auch noch dazu.
Wohnen noch mehr von euren Brüdern oder Schwestern oder anderen Verwandten hier? Oder sind sie überall auf der Welt verstreut?
Nun, unser Sohn ist ein Pastor in Newcastle in Australien.
Australien, okay.
Und er betreut die allererste Gemeinde, die Ellen White gründete, als sie dort lebte.
Wow, das ist interessant.
30 Meilen von Corranbong, Avondale entfernt.
Also ist er selbst ein Pastor?
Ja, das ist er. Er und seine Frau machen viel Evangelisation.
In dieser Familie gibt es viele Pastoren, das ist erstaunlich. Und bei dir?
Nun, unser Vater war Pastor. Aber von 16 Urenkeln ist ihr Sohn auch Pastor.
Oh, wow. Das ist ein Segen.
Das ist schon ein Segen. Wir sind natürlich gute Kinder. Unser Bruder war an einer Schule. Er war an der Monterey Bay Academy, auch in Kalifornien. Als meine Eltern hierher zogen, ging er hier auf das College. Er ist der Jüngste. Nun, also meine Familie war in Afrika. Wir waren dort ein Jahr. Meine Mutter Gladys war schon dort geboren. Und sie und ihre Familie waren dort Missionare. Wenn wir schauen, gab es 19 Urenkel. Und nur 3 sind noch übrig. Der Rest ist überall verteilt. Wir wissen nicht so genau, was jeder macht. Aber ihr Großvater Henry war Missionar in China. Also, es ist eine missionarische Familie.
Ja, das ist großartig. Ich vermute, da gibt es ein starkes Fundament.
Ja.
Und wie lange lebt ihr und eure Familien schon hier auf diesem Grundstück?
Wir kamen vor 9 Jahren.
Und wir lebten 43 Jahre beim Pacific Union College in der Nähe. Als ich 22 war, war mein Mann auf dem College, meine Mutter und mein Vater waren hier und sie wusste, dass wir arme College-Studenten waren. Und so warb sie mich an, hier dienstags und donnerstags zu arbeiten und Führungen zu machen. Und ich war so jung und schüchtern. Es war für mich gut, Leute kennenzulernen und mit ihnen über Ellen White zu sprechen. Und so ging es weiter. Ich weiß es nicht genau, aber ich hege den Verdacht, dass sie mich von ihrem eigenen Geld bezahlte. Sicher weiß ich es nicht.
Aber es ist gut für uns. Wie bei Mose sind wir schüchtern und stellen immer die Frage, warum ich?
Aber Ellen White war Botin für den Herrn. Das machte ihr Angst.
Korrekt. Und soweit ich weiß, hatte sie nur 3 Jahre Schulbildung. Und hatte schon in jungen Jahren eine schwere Verletzung. Ja, und vor ihr waren andere beauftragt worden, die gleiche Arbeit zu tun. Und sie lehnte es ab. Und zuerst lief sie weg und dann kam sie zurück und sagte, ich bin hierher. Unglaublich.
Und wie lange bist du schon hier, Marilyn?
Mein Mann und ich sind erst seit Oktober hier. Aber wir genießen es und lieben es, Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen. Denn wir haben in unserem Leben viel Missionsarbeit gemacht. Unsere Kinder wuchsen quasi in Missionsfeld auf. Wir waren auf den Marshallinseln und unsere jüngste Tochter Julie war als Missionarin in Taiwan, Thailand und wo noch? Sie war schon überall. Ja, Albanien. Mein Mann Ron und ich waren als Studentenmissionarin in Guinea.
Was für eine Art von Missionsarbeit machte sie?
Was wir machten? Oder Julie?
Julie.
Sie ist Lehrerin. Sie hat an verschiedenen Orten unterrichtet. Momentan ist sie Missionarin in Florida. Aber sie ist schon 13 oder 14 Jahre an einer adventistischen Universität.
War sie auch bei ASI?
Ja, sie war auch dort und war darüber so begeistert.
Unglaublich.
Wie war das für euch in eurer Jugend, dass ihr mit Anne White verwandt seid? Gab es da Erwartungshaltung? War es in eurer Kindheit mit diesem Namen im Rücken schwierig?
Unsere Eltern machten keinen großen Wirbel darum.
Tatsächlich war es gar nicht so, dass Leute so viel von uns erwarteten. Unsere Eltern befolgten die Prinzipien im Grunde zu Hause ziemlich genau. Wir hatten morgens und abends Andachten und wir hatten das große Glück, dass unsere Oma Ella bei uns wohnte. Und seit ich denken kann, war sie eine Lehrerin. Sie brachte mir das Lesen bei und schrieb, als sie bei uns lebte, Geschichten über ihre Großmutter. Aber meine Aufgabe in dem großen Bauernhaus in Pennsylvania, wo ich aufwuchs, bestand darin, im Wohnzimmer Staub zu wischen. Wir nannten es die gute Stube. Sie lehrte uns so vieles. Sie sagte etwa Edith. Ich wurde, bis ich 12 war, Edith genannt. Sie sagte, Edith, denk an den Staub. Sieh die gute Stube als dein Herz an. Und der ganze Staub hier herinnen ist die Sünde. Und je mehr du sauber machst, umso mehr Raum ist da für Jesus, um hereinzukommen und in deinem Herzen zu leben. Prinzipien in dieser Art. Sie lehrte mich auch das Folgende. Wenn du zur Schule gehst und dort ein kleines Kind siehst, mit dem niemand spielt, dann geh hin, sei nett und freundlich und sprich mit ihm.
Gute Werte.
Wir fühlten uns nie anders als andere. Erst als ich in diese Gegend kam, vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht wirklich, denn wir lebten in der Stadt mit dem College. Und entweder wussten die Leute das von mir oder auch nicht. Damit geht man ja auch nicht hausieren. Stell dir mal vor, ich bin mit Ellen White verwandt. Das macht man nicht.
Daran dachten wir nie.
Nur meine Schwester war schon so eine. Mein Dad war schon Prediger.
Die meisten in dieser Nachbarschaft wussten das wahrscheinlich. Sie wissen doch von Ellen White, oder?
Du wärst überrascht, denn ich arbeitete 5 Jahre im Teen Center zusammen mit einer anderen jungen Frau, die seitdem auch ins Missionsfeld ging. Wir hatten hier das Army Bible Camp in PUC. Und weil unser Sohn Justin hier war und Ivor Meyer und Taj Paklep und noch weitere, sie kannten Justin. Sie sagten, Justin, deine Mutter lebt da, deine Oma lebt da, du lebst da. Dann spricht Pastor Doug am Freitagabend. Wir würden euch gern, bevor er spricht, als Verwandte von Ellen White vorstellen. Und das machten sie dann auch. Als das vorbei war, sagte ich, bitte klatscht nicht. Denn man wollte klatschen. Die meisten Leute waren noch jung im Glauben. Das war schon interessant. Doch später ging ich ins Foyer und die junge Frau, mit der ich im Teen Center gearbeitet hatte, sagte, Eddie, ich hatte ja keine Ahnung, dass du mit Ellen White verwandt bist. Und ich arbeite schon 5 Jahre mit dir zusammen. Das beschäftigte mich so sehr, dass ich sagte, lieber Gott, bin ich deswegen beschämt? Hilf mir doch, mich nie dafür zu schämen. Monate später war ich auf einem Missionstrip auf die Philippinen und Dr. Warren Ashwood sagte, wir müssten kommen und mit der Musik aushelfen. Als ich dort ankam, kam mehreres zusammen. Ferienbibelschule und medizinische Arbeit und die Evangelisationsreihe. Aber Filipinos haben wunderschöne Musik und sie sind sehr musikalisch. Warum also? Aber am ersten Freitagabend kam eines der Mädels und sagte, ich hätte gern, dass Sie den Pastor kennenlernen, denn sie wusste um die Verwandtschaft. Also ging ich zur Universität und wir blieben an der AUP, der Adventistischen Universität der Philippinen. Sie brachte mich nach vorn und sagte, das ist Eddie. Sie ist mit Ellen White verwandt. Er packte mich am Ellenbogen und fragte, was machen Sie nächsten Freitagmorgen? Er sagte, die Mitarbeiter sind lauwarm geworden, was den Geist der Weissagung betrifft. Würden Sie um 7:30 kommen und sprechen? Dann möchte ich gern, dass Sie Fotos zeigen und am Ende machen Sie bitte einen Aufruf. Ich dachte mir, wow. Justin war wieder hier in den Staaten. Er half mir, die Fotos zusammenzustellen und so weiter. Das war also der Grund, warum ich dort war. Und mein Gebet war gewesen, hilf mir bitte, mich nie zu schämen. Er rief mich nach vorne.
Das ist unglaublich, ja.
Und das ist mein Zeugnis, wie es ist, verwandt zu sein. Also das ist mein Zeugnis. Sei nicht schüchtern, versuche nicht, dich anzupassen und mach dir nichts draus, wenn jemand dich schief anschaut und irgendetwas von dir denkt.
Wunderbar, bleib stark.
Bei uns war das gleich doppelt, denn wir waren auch noch Pastorenkinder.
Ich war ziemlich ungezogen.
Als wir Teenagern waren, erzählte meine Schwester jedem, dass wir verwandt waren und dann hieß es, nun, ihr seid nicht nur Pastorenkinder, sondern auch noch mit Ellen White verwandt. Da müsst ihr doppelt gut sein. Aber ich war doch wie jeder andere auch.
Ja, wir dachten nicht so oft darüber nach. Als wir dann zur Hochschule gingen, da war das dann ein bisschen anders. Die anderen Studenten waren dann sehr überrascht.
Wart ihr immer fest im Glauben oder wart ihr immer gut? Also damit meine ich, wart ihr immer starke Repräsentanten dieser einzigartigen Wahrheit, die Ellen White mitbegründete? Oder gab es Zeiten, in denen ihr dagegen rebelliert habt, wenn ich das fragen darf?
Ich weiß nicht. Von den 6 Kindern, die Mom und Dad hatten, sorgte ich als Teenager für mehr Schwierigkeiten als alle anderen zusammen.
Ja.
Es war schwer. Meine Eltern, die auch Missionare waren, gingen zurück in den Nahen Osten und dort traf und heiratete ich einen jungen Mann aus Armenien. Sorry, aber ich bin wohl vom Thema abgewichen.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, er hat gefragt.
Euch alle drei, wenn ihr darüber reden wollt.
Ich heiratete einen Pastor. Er war kein Pastor, als ich ihn kennenlernte, aber er war in der Marine gewesen. Seine Mutter fand durch das Buch Faith for Today zum Glauben. Sie war noch die erste Generation. Mein Mann war dann in der 2. Generation Adventist. Und er spielte mit Fotos von Mrs. White Dart. Er war 6, als seine Eltern sich bekehrten.
Rebellierte dagegen?
Ja, wirklich. Das genügte für beide von uns, vermute ich einmal. Dann trafen wir uns, als er aus der Marine ausgeschieden war. Und für ein paar Monate arbeitete er als Buchevangelist.
Aber er hatte seine Bekehrung auf dem Schiff.
Wir trafen uns am College.
Eine wunderbare Bekehrung.
Was daran wirklich interessant ist, dass eine von unseren Verwandten, eine unserer Tanten, dem Pastor, bevor er Pastor wurde, Zeugnis gab. Und er war dann derjenige, der Jack zurückbrachte. Er war der Pastor von Jacks Mutter. Wir fanden das Jahre später heraus. Ja, ein Verwandter von uns war maßgeblich daran beteiligt. Seine Bekehrungsgeschichte ist eine wirklich große Bekehrungsgeschichte. Aber meine Bekehrung? Ich wuchs da einfach hinein. Mein Vater gab uns Bibelstunden. Und er bezahlte mir einen Dollar, damit ich in der Bibel las. Das war der Anstoß, dass ich selber die Bibel las.
Ich weiß noch, dass du Ruf an die Jugend ganz gewissenhaft gelesen hast.
Ach, wirklich?
Ja, es war ein wunderschönes weißes Buch.
Das war das Buch, was seine Mutter in Jacks Seesack getan hatte. Sie betete für ihn 5 Jahre lang. Eines Nachts hatte er Wache und las dieses Buch. Dabei fiel es zwischen die Planken des Boots. Er dachte sich, oh, wo ist das Buch nur hin? Er bückte sich und es war auf einen E-Träger gefallen. Wir haben es noch heute. Es hat einen Ölfleck bekommen. Also kurz danach hatte er seine Bekehrung. Und wir heirateten vor 52 Jahren.
Und ihr seid immer noch glücklich zusammen und im Glauben?
Ja. Gott hat uns gesegnet. Es gibt so viele Geschichten.
Möchtest du uns eine erzählen?
Eines wollte ich sagen. Schritte zu Jesus war das erste Buch, das ich las.
Ein sehr gutes Buch.
Ich war 13 und wir bekamen es zu einer Step-Versammlung. Es war eine kleine grüne Ausgabe und ein Geschenk für anwesende Teenager. Ich hatte es also und markierte alle Bibelverse mit einem gelben Marker. Es besteht fast nur aus Bibelversen.
Ja, ganz viel aus der Bibel.
Das ist immer noch mein Lieblingsbuch. Ich liebe es.
Ich liebe dieses Buch auch. Mir geht es genau wie dir. Okay, also in meiner Kindheit war es so, dass meine Eltern gläubig waren, auch wenn mein Vater anfangs kein Christ war. Meine Mutter lernte meinen Vater durch ihren damaligen Freund kennen, der Adventist war. Dieser adventistische Freund brachte meinen Vater in die Gemeinde, aber sie wechselte gewissermaßen zu meinem Dad, worüber ich sehr froh bin. Sie erzogen uns dazu, den Herrn wirklich zu lieben. Und es gab Andachten wie in eurer Familie, jeden Morgen und jeden Abend eine Andacht. Wir hatten jede erdenkliche Gelegenheit. Ich glaube, ich hatte gar keine Chance zu rebellieren, denn ich heiratete recht jung mit 19 einen Pastor. Ich war 19 und er 21, als wir heirateten.
Da gab es keinen Gruppendruck von dieser Zeit im Teenage-Alter?
Nicht so viel. Also ich gab nie bei Freunden an, besonders nicht an der Hochschule. Ich sagte niemandem etwas. Meine Schwester war diejenige, die es herumerzählte, aber ich fühlte mich einfach ganz normal.
Aber mein Mann, ach, er ist derjenige, der hingeht und es allen erzählt. Oh, die ist die Ururenkelin von Ellen White. Ich sage dann, ich bin nur eine von 55. Ich bin nicht die Einzige. Aber ach, wir gehen nicht herum mit dem Namen auf unserem Shirt. Ach, hier ist das was anderes.
Wir machen das nur, wenn jemand kommt und etwas wissen will bei den Führungen.
Jetzt, das ist ein Museum hier. Aber im normalen Leben ist das was anderes. Wir leben ganz normal.
Es schaut so aus, dass Ihre Schriften, die Bibel durch Ihre Schriften, in eurem Familienstammbaum fest verankert wurden. Anscheinend war da nicht viel Platz für Rebellion.
Nun, ich möchte dazu etwas sagen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich als Teenager rebelliert habe und Sachen ausprobieren wollte. Aber als ich 17 war, ging ich mit meiner Mutter zurück ins Missionsfeld. Mein Vater war im Nahen Osten Missionsleiter. Ich war mit der Schule fertig und da gab es ein wunderschönes Klavier. Und ich liebe es, Klavier zu spielen. Es gab nicht viel, aber ich griff nach einem Buch Leben Jesu und dachte mir abends, ich lese jetzt jeden Abend einfach ein Kapitel. Also fing ich an, jeden Abend ein Kapitel zu lesen. Es dauerte nicht lange. Da waren es schon 2 Kapitel pro Abend. Und es dauerte wieder nicht lange, da waren es 3 und später 4. Ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Damals, als ich 17 war, da begann ich Jesus zu lieben, weil ich dieses Buch las.
Amen.
Meine Frau war 17.
Als sie anfing?
Ja, als sie anfing.
Schritte zu Jesus, wie auch das Leben Jesu, waren meine Lieblingsbücher, als ich ein Teenager war. So schön, ich liebe diese Bücher.
Diese Bücher über Jesus und die Erlösung.
Ja.
Also dein Mann warf mit Dartpfeilen auf Ellen White?
Auf ein Bild von ihr.
Auf ein Bild von Ellen White.
Das hing an der Tür seines Wohnheims.
Und dann machte er so einen Wandel durch. Von jemandem, der das tat, zu jemandem, der jetzt stolz darauf ist, dass seine Frau eine Nachfahrin von Ellen White ist.
Oh ja.
Was brachte ihn dazu, dass er glaubt, dass sie authentisch und Prophetin ist?
Nun ja, er erlebte eine wirkliche Bekehrung und arbeitete als Buchevangelist. Er studierte Theologie und wurde einfach wirklich bekehrt. Ich hatte immer Angst, etwas zu machen, das das bei ihm ruinieren würde. Wenn ich mich nicht richtig verhalte, dachte ich, oh, ich möchte nicht, dass er dahin zurückkehrt. Aber ich las auch und ja, wir hatten auch unsere Höhen und Tiefen. Da müsstet ihr ihn selber fragen. Ich verstehe das bis heute nicht genau.
Diesen Umschwung.
Aber seine Mutter war wirklich sehr gläubig. Vielleicht wegen ihr? Er machte es nicht ihr zuliebe, aber ich denke, dass er den Wert schon kannte. Aber sein Herz wurde verändert.
Kann ich euch etwas erzählen, was Mrs. White machte, als sie hier lebte?
Ja, bitte.
Was auch mit diesem Thema zu tun hat. Sie wurde oft gebeten, am Sabbat in Calistoga in der Gemeinde zu sprechen. Das liegt ungefähr 7 Meilen in diese Richtung. Sie nahmen dann die Pferdekutsche und ein Picknick als Mittagessen mit. Auf dem Heimweg fuhren sie die Crystal Springs Road, wo es einen wunderschönen Fluss gibt. Sie hatten Decken dabei, packten ihr Mittagessen aus mit allen Enkelkindern und sogar die Helfer waren dabei. Und sie bat darum, dass sie die Schriften holten, die sie in dieser Woche geschrieben hatte. Dafür gab es 2 Gründe. Einmal ist es ja so, dass die Wörter gut zusammenzupassen scheinen, wenn man etwas zu Papier bringt. Richtig? Aber wenn man es gesprochen hört, ihre Mitarbeiter lasen es laut vor, und dann merkte man, ob es immer noch schön zusammenpasste. Der 2. Grund, warum sie das tat, war folgender. Sie wollte, dass ihre Enkel, die auch da waren und zuhörten, selbst entschieden, ob sie eine von Gott gesandte Botin war.
Was sehr zuträglich war, denn heutzutage ist das ein großes Problem.
Ja.
Denn da draußen gibt es so viele Leute, die sagen, sie sei eine falsche Prophetin, die sie angreifen.
Oh ja.
Sie sagen, dass wir sie zum Götzen machen würden. Wir würden nicht Gott verehren, sondern sie.
Ja, das war eine Geschichte, die perfekt dazu passt.
Das stimmt.
Wir fragen uns, ob ihr etwas mehr mit uns teilen könnt, um allen Zuhörern zu sagen, warum ihr meint, dass sie eine Prophetin war. Warum ihr an ihre Schriften glaubt, was macht sie wahr?
Ich habe gehört, was sie vorhin sagte, und das ist gut. Sie wollte hören, wie die Wörter gesprochen klingen. Und die Kinder lernten bei der Andacht zu beten, sobald sie sprechen konnten. Und Tante Grace pflegte zu sagen, dass sie deshalb keine Scheu hatte, vor anderen zu beten. Denn sie lernte das schon von Kind an.
Ja, schon als Kind.
Und auch wenn wir mit Besuchern im Wohnzimmer sind, sagen wir ihnen, sie wollte, dass die Leute wissen, dass es eine weltweite Kirche ist. Wenn sie hier das Ellen White Haus besuchen, sie und ihre Kinder. Das ist nicht nur hier eine lokale Kirche. Sie bekam Briefe und sie war Missionarin. Sie war in der ganzen Welt aktiv. Und sie hörten Missionsgeschichten und wussten, dass es eine größere Angelegenheit war als nur in einem kleinen Bereich, sondern dass es eine weltweite Sache ist. Es ist weltumspannend. Ich persönlich würde sagen, man sollte einfach anfangen, selbst etwas zu lesen. Es berührt einen so sehr.
Ja. Das Herz. Es verändert einen. Mir begegneten Leute, die mir sagten, wie es ihr Leben veränderte, als sie etwas davon lasen. wenn man sieht, wie Menschen es lesen und lieben, was sie lesen. Ich hatte schon Leute, die nicht einmal Adventisten waren, die ihre Bücher lasen und sagten, an dieser Frau ist etwas Besonderes. Sie musste von Gott inspiriert sein. In unserem Missionswerk gab es Leute, die uns das sagten.
Gab es jemals eine Betonung ihrer eigenen Person? Also betonte sie sich jemals selbst?
Sie nannte sich selbst eine Botin des Herrn. Sie scheute sich nicht vor dem Wort Prophetin. Gott gab ihr sehr wohl einen gewissen Dienst.
Immer wies sie auf die Bibel, auf die Schrift hin. Immer wies sie darauf hin. Sie war das kleine Licht. Das bezog sie auf sich.
Sie fühlte immer, dass andere Leute nicht genau das tun konnten wie sie, denn sie war eine Prophetin. Sie sagte es nicht, aber sie war es. Aber Menschen können Boten für Gott sein, einfach indem sie selbst mit Jesus verbunden sind. Diese Verbindung macht es. Ich denke, ja, dass sie immer wollte, dass die Leute das wissen. Indem man zu Jesus hinschaut und seine Stärke von ihm bezieht, nicht dadurch, dass man versucht, es in eigene Stärke zu machen, so wie ihr Vater sie damals ermutigt hatte, dass sie erkennen sollte, dass Gott derjenige ist, der ihr Stärke und die Fähigkeiten geben würde. Aber er kann das auch für andere tun, vielleicht nicht in prophetischer Hinsicht, aber man kann ja nie wissen.
Ja, und Esther erwähnte, ich denke, es war Esther, wenn man einfach anfängt, selbst zu lesen.
Ja.
Wenn man einfach anfängt zu lesen, du hast das Leben Jesu gelesen. Es ist eines deiner ersten Bücher gewesen. Und wie unglaublich sie darin den Charakter Gottes porträtiert.
Sie schrieb es drüben in Australien. Wir haben den Platz gesehen unter dem Baum.
Es war irgendwo draußen.
Unsere Großmutter lebte mit Mrs. White in einem Zelt, während dort das Haus gebaut wurde, Sunnyside.
In einem Zelt?
Ja.
Es ist interessant, dass du diese Frage gestellt hast. Denn vor ein paar Jahren erhielt ich einen Anruf von der Dame, die hier die Führungen machte. Sie meinte, hier ist eine junge Frau, die durch Amazing Facts dazukam, und sie hat gefragt, ob es in der Gegend irgendwelche Verwandten von Ellen White gäbe. Sie würde sie gern treffen und mit ihnen sprechen. Darf ich ihr deine Telefonnummer geben? Ich sagte, ja, sicher. Also gab sie ihr meine Nummer, um uns zu verabreden. Als ich dann kam, um sie zu treffen, sagte ich, meine Mutter wohnt gleich hier im Ort, warum gehen wir nicht zu ihr und treffen auch sie? Die Dame hatte die Bibelschule von Amazing Facts gemacht, aber es fiel ihr immer noch schwer zu akzeptieren, dass Ellen White von Gott geschickt worden war, dass sie seine Botin war. Wir fuhren also zu meiner Mom. Es war Winter, es war kalt und die Straßen waren vereist. Es wurde spät und ich rief meinen Mann an. Er meinte, fahr nicht heim, die Straßen sind glatt, warum bleibst du nicht bei Mom? Und das war göttliche Vorsehung. Diese junge Frau sagte immer wieder und sah uns dabei direkt an, aber wie wusstet ihr, dass sie von Gott gesandt war? Wie wusstet ihr das? Meine Mom betete still für mich, als ich antwortete, und ich betete für sie, als sie antwortete. So ging es hin und her bis spät in die Nacht hinein. Dann erwähnte ich Psalm 32, Vers 8, ich will dich mit meinen Augen leiten. Da sagte sie, wie wusstest du, dass das mein Vers ist? Ich meinte, das hat mir der Heilige Geist gesagt. Danach erzählte ihr Mom die Geschichte, die im Buch meiner Großmutter steht, über das geheime Zeichen und die Freimaurer. Da rief sie, ich glaube es. Mein Dad hatte sich auch mit Freimaurern eingelassen. Jetzt glaube ich es. Das war einfach ziemlich erstaunlich. Und es hatte nichts mit uns zu tun. Es war der Heilige Geist.
Ja.
Wir sagten ihr nicht, nun, sie ist die Botin des Herrn, es ist wahr. Es war weniger, weil wir glaubten, sondern der Heilige Geist wirkte durch uns,
ja,
um ihr dabei zu helfen, es zu verstehen.
Amen.
Nun, wenn man sich ihre Visionen anschaut, der große Kampf, die Heiligtumsbotschaft, die Gesundheitsbotschaft in ihrer Vielfalt, es gab so viele Visionen und viele dieser Prophezeiungen, die sie hatte, haben sich ebenfalls erfüllt und erfüllen sich. Vieles von dem, was jetzt in der Welt geschieht, ist ein Zeugnis dessen, was sie zu ihrer Zeit in ihren Büchern schrieb. Auch die Art und Weise, wie sie ihre Vision hatte. Ich möchte fragen, ob das nicht die Grundlage eines wahren Propheten ist.
Das gehört dazu.
Oh ja,
unbedingt.
Bald wurden unsere Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine schwarze Wolke erschien, etwa halb so groß wie eines Menschen Hand. Wir alle wussten, dass dies das Zeichen des Menschensohnes war. In feierlichem Schweigen schauten wir nach der Wolke, wie sie näher kam und immer heller, strahlender und herrlicher wurde, bis sie eine große weiße Wolke war. Der Grund erschien wie Feuer. Über der Wolke war ein Regenbogen und sie war umgeben von 10.000 Engeln, die ein sehr liebliches Lied sangen. Auf der Wolke saß des Menschen Sohn. Sein Haar war weiß und lockig und lag auf seinen Schultern. Über seinem Haupte waren viele Kronen. Seine Füße waren wie Feuer. In seiner rechten Hand hatte er eine scharfe Sichel, in der linken eine silberne Posaune. Seine Augen waren wie Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da wurden alle Angesichter bleich, und wer Gott verworfen hatte, den umfing Dunkelheit. Wir riefen alle aus: Wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos? Die Engel hörten auf zu singen, und eine Zeit lang herrschte eine schreckliche Stille, bis Jesus rief:
Die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen. Meine Gnade ist hinreichend für euch.
Da leuchteten unsere Angesichter auf und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel nahmen ihren Gesang um einen Ton höher wieder auf, während die Wolke der Erde noch näher kam.
Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass viele der Visionen, die sie am Anfang hatte, in der Öffentlichkeit geschahen,
ja,
um es zu bestätigen.
Ja.
Und einige ihrer Visionen, einige dieser Dinge geschahen, sie wurden wahr. San Francisco, das Erdbeben, das Feuer, das große Feuer und das Erdbeben, sie erwähnte das vorher.
Ja.
Diese Dinge wurden wahr.
Ja, ja.
Ja.
Und wie dieses Grundstück vor dem Feuer bewahrt wurde.
Vor dem Feuer.
Das ist keine unbedeutende Geschichte, das war ringsherum.
Ein Wunder.
Ja, das war ein Wunder.
Ein Zehntel der Strecke. Die Brücke, ja.
Ja, die Brücke brannte, die Leitungen brannten. Erschreckend.
Denn das Feuer kam, an dem Tag hatte es 38 Grad, der Bach führte kein Wasser. Es brannte den Bach herunter. Es verbrannte den Zaun, das Holz und die Bäume dahinter. Wir haben ein fantastisches Foto. Mein Mann kann euch ein paar zeigen, wie die Briefkästen, die alle aus Metall waren, im Graben landeten. Aber das Schild aus Holz wurde bewahrt. Die Funken und alles.
Sie landeten auf trockenem Laub und entzündeten sich nicht. Auch das Holzhaus nicht. Brennende Stücke flogen von den Nadelbäumen und landeten glühend auf dem Holz der Terrasse. Aber das Haus fing nicht Feuer.
Das Haus, ja. 122 Jahre altes Holz.
Willie ließ das Holz herbringen.
Aus Oregon. Eiche.
Die Leute meinen ja oft, dass es heute im Leben keine Wunder mehr gibt. Aber wenn man danach Ausschau hält, kann man sie deutlich sehen.
Und weltweit wurde dafür gebetet.
Ja, das war wahrhaftig ein Wunder.
Jetzt kommen alle, um das Resultat zu sehen.
Warum lehnen Leute heute die Schriften von Ellen White ab?
Today, why do they reject
Ich möchte einfach eure Meinung dazu hören.
Eine schwere Frage.
Ja, das stimmt.
Weil man sieht, wie Menschen sie ablehnen. Man sieht, wie Familienmitglieder sie ablehnen. Meine Schwestern haben sich davon abgewandt. Aber irgendwie sind ihre Entschuldigungen nicht so nachvollziehbar. Für mich ist das eher eine Ausflucht. Aber es ist traurig.
Das ist auch meine Meinung. Sie haben einen bestimmten Lebensstil. Und sie tadelt diesen Lebensstil. Und lieber findet man einen Weg, um sie abzulehnen.
Nun, es gab so viele Kontroversen um sie. Als wir mit unserem Missionswerk gerade angefangen hatten, so vor 4-5 Jahren, hatten sie Fragen zu ihr. Und es fing genau hier an. Der Stein, der zu vielen Dingen führte. Wir machten pastorale Arbeit und mein Mann war mir eine große Hilfe. Also ich arbeitete Daniel durch, um zu sehen, worum es ging. Und ich sah, dass es mit dem, was die Bibel sagte, für mich einen Sinn ergab. Also damit hatte ich kein Problem. Aber sie griffen sie an. Und mein Mann sagte, okay, gibt es irgendetwas in Ihren Schriften, was euch schaden würde, wenn ihr es befolgt?
Ja.
Ja, was für eine gute Frage, eine wirklich gute Frage.
Nein, ich glaube nicht. Ich erzähle das manchmal den Leuten bei den Führungen.
Ja, eine gute Idee.
Es gibt nichts in den Schriften, was einem schadet, wenn man es befolgt. Also, wenn Menschen das nicht befolgen wollen, weil sie ihren Lebensstil behalten wollen,
es könnte das ganze Ego verletzen.
Genau, etwas in dieser Art. Also das half mir. Er ist da objektiver. Ich bin nicht so sachlich. Denn als das ganze Negative über sie verbreitet wurde, wurde ich erbost. Ach, mir gefiel es einfach nicht. Aber die Leute müssen das einfach für sich selbst entscheiden.
Ja, wie Gott uns alle unsere eigene Wahl treffen lässt.
Dabei gibt es keinen Zwang. So wie diese junge Frau, die Liebe in Eddie und Mom sah.
Ja, sie sagte das später. Ich hatte das ganz vergessen. Sie sagte, ich glaube nicht wegen alledem, was ihr sagtet, sondern weil ihr wisst, wie man liebt. Es musste aus der Familie stammen. Es wurde euch gelehrt und wurde von einer Generation an die nächste weitergegeben, denn ihr wisst, wie man liebt.
Ja, ja, wow.
Ich habe auch das Gefühl, dass es in der Familie liegt. Und wir wussten das. Fast alle Urenkel bei unseren Familientreffen wurden Geschichten erzählt. Es war eine großartige Zeit. Es liegt schon Generationen zurück.
Ich vermisse das so.
Es war wunderbar.
Oh, it was just great.
Also die Familie. Ich denke, wir haben den Geist der Familie eingefangen. Denn unsere Großmutter war fröhlich.
Wir waren ganz aus dem Häuschen und normaler als die meisten Leute. Wir waren geradezu abnorm.
Wir hatten so viel Spaß. Onkel Frankie, als er 70 war, da sprang er vom Sprungbrett und schwamm in unserem See. Und im Russian River, bevor ihr geht, wollen wir euch ein kleines Video davon zeigen.
Oh ja.
Ihr Großvater hat einen Stummfilm gedreht.
Wir dürfen nicht vergessen, uns den anzusehen.
Mir kam da was in den Sinn, denn wir sind ja ein besonderes Volk.
Ja, das Video, sie hatten gern ihren Spaß.
Yeah. Alle trugen schwarze Badeanzüge.
So waren die Familientreffen. Es wurde immer viel gelacht und Grace machte Talentshows. Das war es lustig.
Wir machten sogar einen Sketch über die Hochzeit ihrer Großmutter. Also wie sie sich verliebte.
Ellen White.
Meine Mutter spielt Ellen White.
Sie machte ihr Haar so hoch.
Sogar ich verkleidete mich einmal als sie. Aber es ist schwerer, als Ellen White zu sprechen, als nur über sie. Es macht mir überhaupt nichts aus, über sie zu sprechen, über Mrs. White oder die Familie. Von mir aus den ganzen Tag, aber es ist schon etwas feierlicher, als sie zu sprechen. Ich machte das nur ein- oder zweimal. Ich sage nicht, alles, was ich sage, wird genauso sein, wie sie es sagte. Es ist einfach nur ein Disclaimer. Aber nein, der Geist in der Familie, die Atmosphäre war einfach fröhlich und glücklich.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, dass Leute oft die Vorstellung haben, vielleicht deswegen, dass was Leute über sie sagen, besonders was Ernährung angeht, und dass sie streng ist. Und die Menschen haben die Vorstellung, dass sie einem das einhämmert.
Ich habe Pastoren gehört, die sagen, dass sie nicht relevant seien. Ich glaube, es war einer unserer Pastoren aus dem Norden, der vor allen aufstand und... Nein, es war nicht das Arbeitstreffen. Es war für den Ernennungsausschuss. Und er sagte wortwörtlich, Ellen White ist nicht mehr relevant.
Wow.
Und Junge, standen da Leute auf. Ein Mädchen stand auf und sie zeigte es ihm wirklich. Ich war stolz auf sie, dass sie das tat. Ich wusste gar nicht, wer sie war, wahrscheinlich eine Delegierte. Und sie sagte, wie kannst du das als Pastor sagen? Es war traurig, das zu hören.
Ja, und Leute meinen über sie, dass sie hart durchgriff.
Ja.
Ach, das ist so weit weg von der Realität.
Sie gibt uns so viel gute Ratschläge.
Ihr habt gerade etwas angesprochen, was ich als nächstes fragen wollte.
Großartig.
Vielleicht kann ich euch das fragen. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wir sehen in unserer Kirche viel Spaltung. Und genau das hast du jetzt auch gesagt.
Ja.
Und das wird zu einem Streitpunkt. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wir haben zwei Säulen und eine davon möchte man gerne entfernen, nämlich das Zeugnis. Meint ihr, dass wir Einheit brauchen in Bezug auf den Geist der Weissagung? Was denkt ihr darüber?
Ich denke, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht gibt es ja in unserer Kirche keine Einheit. Ich denke, dass wir einen Blick in uns selbst vornehmen und uns in unserem eigenen Wandel mit Jesus entscheiden müssen, dass wir eng bei ihm bleiben. Ich meine, wir werden nicht in den Himmel kommen, weil wir zur Kirche des siebenten Tags Adventisten gehören. Wir werden in den Himmel kommen, weil wir zu Jesus Christus gehören.
Richtig, ja. Und das bewarb sie und wie sie für Christus warb.
Richtig.
Das stimmt. Und das sage ich auch den Touristen gern bei den Führungen. Wissen Sie, es geht weniger darum, hierher zu kommen und zu sehen, wo sie saß, wo sie aß oder schlief, sondern in ihrem ganzen Leben ging es darum, besonders im Buch Das Leben Jesu, zu beschreiben, wer Jesus Christus ist. Sie wollte, dass Menschen wissen, wie sehr Jesus sie liebt.
Können wir Einheit in der Kirche haben, wenn ihre Schriften abgelehnt werden? Sie machen die Bibel einfacher und verdeutlichen sie.
Richtig.
Und was tun wir, wenn wir ihre Schriften ablehnen? Dann lehnen wir die Wahrheit ab.
Das ist richtig.
Ja, das stimmt. Ein einfacher Weg dazu ist es einfach, die Bücher zu lesen. Nicht wahr? Jemand meinte das mal so. Es genügt nicht, dass wir wissen, dass es Wahrheit ist, sondern wir müssen täglich darin wandeln und glauben, dass Jesus uns weiterhilft, dass Jesus alles ist. Wir sind froh, dass wir verwandt sind. Ich lasse das mal im Bilder vom Reiche Gottes. Es liegt nicht an dem Blut von Mrs. White.
Ja.
Wir sind ja alle verwandt, die Blutsverwandtschaft mit Mrs. White. Aber im Bilder vom Reiche Gottes, ich denke Seite 258, die geistliche Verbindung übertrifft die Blutsverwandtschaft.
Nun, das hat keinen Wert.
Die Abstammung, die Blutsverwandtschaft. So, ich sage den Leuten, wenn sie diesen Ort besuchen, sie können Mrs. White genauso nahestehen wie die Familie oder sogar noch näher. Das spielt keine Rolle.
Manchmal sage ich, Jesus selbst erwähnt es. Wer sind meine Brüder und Schwestern und meine Mutter? Alle von euch sind es. Ihr alle seid meine Mutter, meine Brüder und Schwestern. Das ist es, was er sagt.
Auf der anderen Seite möchte ich Psalm 16 ansprechen, das Lieblingskapitel meines Dads und auch einer meiner Lieblingskapitel. In der King James steht, ich danke Gott für mein gottgefälliges Erbe. Ich nehme mir das immer zu Herzen. Ich preise ihn für mein Erbe.
Mein Erbe ist mir gefallen auf liebliches Land.
Diese Verwandtschaft ist ein Vorrecht und eine Verantwortung. Als Teenager mochte ich diese Verantwortung nicht.
Ja.
Jetzt
genießt du das.
Es ist ein Privileg.
Wir lernen es in allen möglichen Sprachen. Ihr Sohn ging nach Russland und in die Ukraine. Also er ist dreimal Ur-Nachfrage. Wir lernen so viel. Es ist fantastisch. Ich glaube, sie ist immer noch die am meisten übersetzte Autorin in der Literaturgeschichte.
Das ist richtig.
Ich meine, das ist doch ein Riesenphänomen.
Ja.
Ja, das ist wichtig.
Wenn wir schon hier sitzen, es ist ein nationales historisches Denkmal.
Ja.
Es sind also nicht einfach die Menschen dieser Kirche, die erkennen, dass hier etwas Besonderes ist.
Meine Mutter hielt eine Rede, als sie in einer Seniorenanlage war. Sie erwähnte dabei, wie das alles zustande gekommen war. Ich habe euch davon eine Kopie gemacht, dass ihr die Unterlagen habt. Wir sind einfach ein paar Generationen später. Es geht einfach immer weiter. Ich wünschte, wir wüssten das, was sie wussten. Wir hätten sie noch mehr fragen sollen. Wir haben einige Fotos mit den Namen auf der Rückseite, verschiedene Erntedankfeste, die sie hielten. Das war eine schöne Sache. Unsere Eltern waren da.
Ich war hier. Ich trug ein elegantes Kostüm. Meine Eltern waren schick angezogen. Meine Mutter trug ein langes Kleid. Ich glaube, dass auch einige aus dem Ort kamen, wie etwa der Bürgermeister.
Oh ja, es waren 200 Leute hier.
Ich war bei der Veranstaltung auch dabei.
Und heute kann man in Google eingeben, St. Helena, und das Haus taucht auf.
Wow.
Deswegen hatten wir die Führung. Eine ganze Gruppe Frauen, ach, etwa 12 Frauen. Sie gehen jeden Monat irgendwo anders hin. Jeden Monat machen sie etwas anderes. Und sie suchten sich Elmshaven aus. Sie hatten keine Ahnung, worum es hier geht. Natürlich waren einige der Leute etwas überrascht. Ich versuchte schon vorsichtig zu sein, aber ich sagte es ihnen schon, weil sie es wissen wollten. Ich dachte mir, wow, das ist die Gelegenheit für mich. Also sagte ich es ihnen so gut ich konnte, ohne dass sie sich wunderten.
Das ist unglaublich. Und du hast diese gute Nachricht weitergegeben.
Ich sprach mit einer Hindu-Familie, die hierher kam.
Also aus allen Gesellschaftsschichten.
Ja, ist so erstaunlich. Ein Paar aus Deutschland. Es war schon zuvor mal da gewesen. Sie übernachteten in Calistoga und sie kamen mit dem Fahrrad hierher und auch wieder zurück. Sie sagte, sie sei katholisch und mit ihrer Kirche nicht sehr glücklich. Wir dachten, wir bekommen hier eine Gelegenheit, um Zeugnis zu geben und zu erklären. Zuerst, als ich hier anfing zu arbeiten, wusste ich nicht so recht, was zu sagen. Ich hatte mein Programm für die Führung, aber das war für die Adventisten, die kamen. Ich überlegte mir, was sage ich zu den anderen Leuten?
Ich weiß noch, als wir das erste Mal einen anderen hatten, dachte ich mir, oh, wie mache ich das? Ich betete still und der Herr gab mir einfach die Worte. Ich denke, er machte das.
Ja, jetzt fühle ich mich viel besser damit. Ich führe sie jetzt genauso herum wie die anderen und erkläre einfach ein bisschen mehr, was immer der Heilige Geist mir eingibt, nicht wahr?
Stimmt.
Das ist gut.
Wir hatten einmal eine katholische Dame mit ihrem Sohn. Sie kannten einen Adventisten, der zufällig der Lehrer des Sohns in einer katholischen Schule war. Er war früher für ein paar Jahre der Rektor in Loei gewesen, hier in der Provinz, irgendwo hier in der Nähe. Er war früher Rons Rektor gewesen, der an der Schule die Bibel unterrichtet hatte. Und irgendwann sagte er einmal etwas und der Junge wollte mehr über unsere Kirche wissen und er wollte mehr über Ellen White erfahren, wie auch die Mutter. So gaben wir ihnen einen ganzen Schwung Bücher, sprachen darüber und erklärten ihr das Ganze. Sie war sehr interessiert.
Und eine Frau kam hauptsächlich wegen dem historischen Gebäude und den alten Möbeln und so weiter. Also so nach und nach, als ich sie herumführte, sagte ich ein bisschen und erklärte einiges, dass sie hier Visionen hatte und so weiter. Und in der Küche sagte sie, ich bin Atheistin, aber worüber sie hier sprechen, gibt mir ein angenehmes Gefühl. Ich dachte mir, oh schön, das macht Gott.
Ich habe eine interessante Geschichte, einen Einblick in Ellen Whites Charakter. Meine Oma erzählte diese Geschichte über die Zeit in Australien. Sie und ihre Schwester Mabel spielten draußen und in der Nachbarschaft gab es ein paar Rabauken. Ellen White fiel auf, dass die Kleidung nach der Wäsche manchmal von der Leine heruntergestohlen wurde. Sie war nicht mehr da. Sie bemerkte, dass diese Kinder zerrissene und zerlumpte Kleidung trugen. So rief sie Ella und Mabel und sagte, kommt mal her. Wenn ihr draußen mit diesen Kindern spielt, möchte ich, dass ihr euch neben sie stellt und ihre Größe abschätzt.
Wow.
Das machten sie dann auch. Als sie das nächste Mal draußen spielten, stellten sie sich neben die Kinder und schauten, wie groß sie waren. Und als sie hineingingen, sagte sie ihnen, gut, jetzt werden wir ein Projekt haben. Wir werden für diese Kinder etwas zum Anziehen nähen.
Wow.
Und das taten sie auch.
Das ist wirklich nett.
Das rundet die Geschichte für mich ab. Ich wusste Teile davon, aber das hilft mir weiter. Großartig. Ich liebe diese Geschichte.
Diese Freundlichkeit. Sie hätte die Behörden rufen und sagen können, diese Kinder stehlen unsere Kleidung. Stattdessen machte sie das. Diese Großzügigkeit, dieser Geist dahinter, dieser Missionsgeist wurde den Enkeln weitergegeben.
Sie hatten einen Hund.
Ja.
Den sie Tikla Pelesa nannten.
Der Name für einen Hund.
Am Ende kommt es auf den Charakter an, denn den nimmt man mit in den Himmel.
Sie war so freundlich. Es war in Australien, wo sie diese große Schürze voller Kekse hatte und sie an die Kinder verteilte. Sie drehten darüber einen Film. Der Manager ihres Hauses, Sunnyside, kam einmal hierher und besuchte uns an einem Sabbat.
Erst vor kurzem.
Ja, und sie erzählten uns alles, was sie da drüben machten. Sie machen moderne Videos und lassen die Geschichte lebendig werden, wie Ellen White mit den Kindern spielte und mit ihnen sprach.
Das ist wirklich nett.
Ja, das ist eine schöne Idee. Und ich las heute Morgen eine Geschichte. Ihr habt mich heute Morgen zum Nachdenken gebracht. Und ich befasste mich den ganzen Tag mit Mrs. White, denn ich interessiere mich sehr für alles. Das passt auch zu deiner Geschichte. Also, eine Frau sah Kleidung, die an der Wäscheleine hing. Es war Hauskleidung und sie war voller Flicken. Die Frau fragte, wem gehört die denn? Und sie gehörte Mrs. White. Sie sorgte dafür, dass jeder andere schöne Kleidung hatte. Aber ihre eigene Kleidung hatte Flicken, bis es nicht mehr ging. Sie war sehr freundlich.
Im Namen unserer Denomination Siebenten-Tags-Adventisten steckt, dass wir das baldige Kommen Jesu erwarten. Und auch von dem, was Ellen White in ihren Schriften gesagt hat, können wir sehen, wie viele Dinge geschehen, über die sie schon zuvor geschrieben hatte. Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Sie sind keine Wächter. Sie beten nicht darum. Was denkt ihr über das, was gerade geschieht?
Nun, ich kann sehen, wie Dinge gerade jetzt geschehen. Mein Mann und ich lasen erst vor kurzem die letzten Kapitel im großen Kampf. Denn wir sehen schon die Anfänge. Und man kann sehen, dass einige Dinge anfangen zu geschehen. Es kommt näher. Wir wissen es nicht genau. Aber politisch, spirituell, sogar die Kirche, wir brauchen eine Erweckung. Aber wir wissen, dass zuerst eine falsche Erweckung kommen soll. Es ist so,
man muss einfach
wachsam sein und viel beten.
Ja.
Und aufpassen, dass wir nicht Teil einer falschen Erweckung, sondern der wahren Erweckung sind.
Ja.
Amen.
Und unseren Blick immer fest auf den Herrn gerichtet halten. Und diese Verbindung mit ihm zu haben, das ist so wichtig.
Die Zeit dafür ist jetzt.
Jeden Tag.
Ja, wir müssen fest am Felsen verankert sein. Und Ellen Whites Schriften dazu nutzen, um das zu verstärken.
Genau.
Irgendwelche Gedanken zum Abschluss?
Covid war erst vor ein paar Jahren. Ich las damals gerade den großen Kampf. Also, was ich für mich da mitgenommen habe, war, wir müssen wissen, was jetzt gerade im himmlischen Heiligtum vor sich geht und was 1844 passierte. Und noch etwas. Wisst ihr noch, während Covid, wie jeder sagte, ist das das Ende der Welt? Und was geht denn hier vor sich? Nun, ich glaube fest, so wie Gott die Aufmerksamkeit der Welt auf Jesus' erwartete Wiederkunft lenkte damals, als sie dachten, dass er 1844 wiederkommen würde, so wie jedermanns Aufmerksamkeit auf diese Zeit gelenkt wurde, als Jesu in Wirklichkeit aber das Heiligtum, das Allerheiligste betrat, um Versöhnung zu erwirken. Mir kam die Idee, dass am Ende, wenn er sich bereit macht, um es zu verlassen, wieder jedermanns Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass es Zeit ist, sich fertig zu machen. Und dass es die letzte Entscheidung ist, die getroffen werden muss. Und das habe ich beim Durchlesen gelernt.
Ja.
Und ich dachte mir, wow, wir sind in dieser letzten Zeit angekommen. Es ist ein Privileg.
Das ist es.
Ich meine, es sieht so aus, als ob wir jetzt alle entspannen hier auf der sonnigen Bank. Und es ist ein wunderschöner Tag. Aber die Welt geht zugrunde. Wir haben es auf dem Herzen, den Menschen zu sagen, dass Jesus wiederkommt und er liebt jeden. Er möchte, dass jeder gerettet wird.
Ja, das stimmt.
Es ist ihre Entscheidung und es kommt auf diese letzte Entscheidung an.
So, lasst uns die Türe öffnen, an der er anklopft. Lasst uns für ihn die Türe öffnen.
Ich versuche einfach jeden Tag mit Jesus zu wandeln, damit ich bereit bin, dem zu folgen, was er von mir verlangt. Vor kurzem bekam ich einen Job. Er öffnet Türen. Ich kann einfach das tun und dort dienen, wo er mich hinstellt. Ich lese ihre Schriften jeden Morgen und sie führen mich sehr oft. Ich bin wirklich dahin zurückgekehrt. Früher habe ich es einfach als Andacht gelesen. Und jetzt lese ich auch wieder die Bibel. Und das ist einfach wunderbar. Es hat mich noch näher zu Gott hingezogen, denn es ist sein Wort.
Preis den Herrn.
Ja, vielen Dank euch. Das hat so viele Einsichten gebracht.
Ja, wirklich.
Ich liebte jede Sekunde davon. Ihr habt nur bestätigt, dass das Lesen ihrer Schriften zu Jesus bringt. Es bringt einen zur Bibel zurück. Das müssen wir wirklich begreifen. Sie ersetzt die Bibel nicht. Sie steht nicht darüber. Sie bringt einen zu Jesus und zur Bibel zurück.
Vielen herzlichen Dank.
Oh, es war uns eine Ehre.
Sollen wir mit einem Gebet abschließen? Gut. Lieber Herr, das war wirklich ein Segen für uns. Danke für dein Wort und danke für dein Zeugnis, Herr. Danke für deine drei Dienerinnen, die hier bei uns sitzen. Sie lebten ein großartiges Leben, das auch ein starkes Fundament hatte, das du ihnen auch durch Ellen White gegeben hast. Herr, wir wissen, dass wir in schlimmen Zeiten leben. Und wir wissen, dass wir Menschen in diesen Zeiten erreichen müssen. Wir beten darum, dass du jedem Augen und Herz öffnest für das, was so ein Geschenk ist. Und danke für alles, was du weiterhin in unserem Leben tust. Wir lieben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Verherrlicht Jesus, ihr, die ihr das Volk lehrt. Verherrlicht ihn in der Predigt, im Gesang, im Gebet. Lasst eure ganze Kraft darauf gerichtet sein, verwirrte, verirrte, verlorene Seelen auf Gottes Lamm zu verweisen. Erhebt ihn, den auferstandenen Heiland, und sagt allen, die es hören wollen, kommt zu ihm, der uns hat geliebt und sich selbst dargegeben hat. Lasst das Evangelium der Erlösung den Hauptinhalt einer jeden Predigt, den Text jedes Liedes sein. Lasst es ausströmen in jedem Gebet. Bringt nichts in eure Wahrheit hinein, um Christus, die Weisheit und die Macht Gottes zu ergänzen. Haltet das Wort des Lebens hoch, stellt Christus dar als die Hoffnung des Bußfertigen, die Feste jedes Gläubigen. Offenbart den Betrübten und Niedergeschlagenen den Weg des Friedens und zeigt hin auf die Gnade und Vollkommenheit des Heilandes.
Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. And that's the reason why I love him so. Oh, Jesus is the sweetest name I know.